Willkommen zu dieser spannenden Lehre über die Taufe im Heiligen Geist. An Pfingsten stand Petrus auf und sagte: Tut Buße und lasst euch taufen, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dann sagte er, dass diese Verheißung für euch ist, für alle Kinder und das, was Gott versprochen hat. Welche Verheißung? Die Verheißung des Heiligen Geistes. Denn vorher, als er das sagte, wurden alle mit dem Heiligen Geist getauft. Und dann sprach er über Joel, der vor vielen Jahren vorher das Ganze vorausgesagt hat, dass Gott in der letzten Zeit den Heiligen Geist ausgießen wird, sodass alle Visionen haben werden. Also diese Verheißung ist für alle. Und wenn es ein Gebiet gibt in der Kirche, wo viel Missverständnisse war in der Vergangenheit, dann ist es über dieses Thema die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist auch, weshalb wir heute so wenig das erleben, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Und diese Lehre heute soll euch helfen, euch freizusetzen und zu verstehen, worum es bei der Taufe im Heiligen Geist geht. Und es wird euch helfen zu verstehen, dass ihr, die ihr den Heiligen Geist habt, es euch helfen soll, den anderen zu helfen, den Heiligen Geist zu empfangen. Gott segne euch mit dieser spannenden Lektion. Willkommen zu dieser neuen Lektion. Das ist Lektion Nummer 11. Heute werde ich über die Taufe im Heiligen Geist sprechen. Wir haben schon über die Buße und die Wassertaufe geredet und jetzt geht es um die Taufe im Heiligen Geist. Und ich freue mich darauf, euch das mitzuteilen. Ich bin darüber so aufgeregt und freue mich darüber, denn ich weiß, es wird euer Leben verändern. Denn wenn es etwas gibt an Lehre in der Gemeinde, wo viel falsche Lehre ist und Verwirrung, dann ist es diese Lehre über die Geistestaufe. Und weil wir das nicht verstanden haben, worum es da wirklich geht, sehen die Kirchen heute so anders aus als das normale christliche Leben, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Und erinnert euch dran, wir müssen immer zurückgehen und mit dem Wort Gottes das Ganze vergleichen. Wenn ihr seht, in der Apostelgeschichte, da seht ihr ein übernatürliches Leben, was vom Heiligen Geist geleitet wurde. Der Heilige Geist war ein Teil der Gemeinde. Die Kirche hat aber viel dann verändert. Und darauf haben wir heute unser Fundament drauf aufgebaut. Also die Leute heute sagen viel so, ja, nein, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, wir brauchen nur Jesus und Gott. Aber Jesus, als er auf die Welt kam, wurde er gesandt vom Vater auf die Erde, um Menschen zur Umkehr zu bringen. Aber die religiösen Leute, die an Gott glaubten zu dieser Zeit, die sagten, nee, wir brauchen dich nicht, Jesus, wir brauchen nur Gott. Sie haben also Jesus nicht empfangen. Jetzt ist Jesus im Himmel und er hat seinen Heiligen Geist hier auf die Erde gesandt. Und jetzt haben wir auch religiöse Leute, die sagen, nein, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, wir brauchen nur Jesus und Gott. Der Heilige Geist ist hier, um uns zu helfen und uns ein Leben führen zu lassen, wie es Gott gefällt. Wir können nicht sagen, nein, wir brauchen nur Jesus und nur Gott, wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn wir wirklich ein Gläubiger sein wollen, dann müssen wir Buße tun, wir müssen uns in Wasser taufen lassen und wir brauchen auch die Geistestaufe. Also ich freue mich, darüber jetzt zu reden, über den Heiligen Geist und die Taufe im Geist. Ich werde euch einige Zeugnisse sagen und hier eine Einführung machen und dann so ein paar Grundlagen über die Taufe im Heiligen Geist aus der Apostelgeschichte euch zeigen. Und dann werde ich euch praktische Dinge sagen, wie wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, wie wir andere Leute im Heiligen Geist taufen, wie wir in Zungen reden und wie wir das gebrauchen. Denn wenn es um Zungenrede geht, ist es auch etwas, was, wo es sehr viel Missverständnisse gegeben hat. Wir können dieses Zungenreden gebrauchen, zum Beispiel um Offenbarung von Gott zu erhalten, um näher zu Gott zu kommen, um Visionen zu erhalten und um erfolgreich zu sein im Reich Gottes. Ich kann da ein Beispiel erzählen, wo es um Führung im Heiligen Geist geht. Hier in der Nähe haben wir eine Schule und vor ein paar Jahren habe ich dort Religion studiert. Und an einem Tag bin ich drauf und dran gewesen, dahin zu gehen. Und in der Mittagspause wollte ich Leute einladen, um in dieses Zimmer zu kommen und über Gott zu reden. Und bevor ich dahin ging, war ich zu Hause und betete in Zungen, Kiriarabanda Rabashita. Und als ich das habe ich gebraucht, um von Gott zu hören, was dran ist. Und ich war da am Beten. Und dann sah ich eine Vision. Ich sah etwas vor mir und ich tat es. Ich sah einen Mann, der vor mir stand, der hatte Schmerzen in der Schulter. Und in meinem Wohnzimmer zu Hause habe ich so meine Hand ausgestreckt. Und dann wurde diese Person geheilt. In meiner Vision. Und dann hörte ich etwas hinter mir in der Vision. Dann drehte ich mich um in meinem Wohnzimmer und da war jemand, der hatte was mit dem Ohr. Ich habe dann meinen Finger in sein Ohr gelegt und die Person wurde geheilt. Dann musste ich gehen und ging in dieses Klassenzimmer und da kamen ungefähr 30 Leute und ich sprach über Jesus und am Schluss fragte ich, ist hier jemand, der krank ist? Da war ein Mann, der sagte, hier, ich habe Probleme in meiner Schulter. Und dann hat er sich dahingestellt und als ich meine Hand auf seine Schulter legte, dachte ich, wow, das habe ich ja gerade vorher in meinem Wohnzimmer zu Hause erlebt, im Gebet. Und es war genau die gleiche Schulter, die gleiche Höhe und ich habe meine Hand da drauf gelegt und der Mann wurde geheilt. Und er wurde sofort geheilt und dann hörte ich jemanden, der hinter mir sagte, kann Gott auch Tinnitus heilen? Und ich drehte mich um und da war eine Frau. Und ich tat meinen Finger in ihr Ohr, genau wie in der Vision vorher zu Hause in meinem Wohnzimmer, vor 20 Minuten. Und als ich meinen Finger rausnahm, waren alle am Weinen und alle guckten sie an und sie, hey, ich bin geheilt! Und die Leute fingen wieder an zu reden und noch mehr über Jesus zu reden. Also ich sah diese Vision, ich habe das erfahren und dann ist es nachher passiert. Was sonst noch passiert ist, war, als ich da fertig war, musste ich mich beeilen, wo ich nachher was hören sollte. Also so rannte ich und ich spürte die Gegenwart des Heiligen Geistes und als ich da so rannte, fühlte ich mich, als wenn ich schneller wäre als der Heilige Geist. Das ist nicht so einfach zu erklären, aber ich habe das so empfunden an dem Tag. Das ist nicht so, als wenn ich das jeden Tag merke. Ich lebe nicht aus Gefühlen, aber an dem Tag habe ich das so erfahren. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Als ich in dieses Zimmer kam, da sagte der Lehrer so die Namen der Schüler, die anwesend waren. Und als die Lehrerin meinen Namen sagte, passierte etwas. Ein Mann stand auf und fing an zu schreien und packte seine Sachen ein und sagte, nein, also ich kann in diesem Klassenzimmer nicht bleiben. Ich kann hier nicht bleiben. Ich kann hier nicht mehr bleiben, denn ich habe gerade einen Namen gehört und ich kann in diesem Klassenzimmer nicht mehr bleiben mit diesem Namen. Und die Lehrerin, hey, komm mal runter, beruhige dich. Und es war so verrückt. Er sagte, ich kann mit diesem Namen in diesem Raum nicht bleiben. Und er ging. und er kam nie mehr zurück. Keiner wusste, was los war. Er kam nie wieder in die Schule. Ein Freund, der bei mir war, der sagte zu mir, Torben, das war ein Dämon. Und ich sagte, ja, das war ein Dämon. Ich habe da nicht gebetet, weil ich war ziemlich geschockt über das, was passierte. Aber in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, da waren ein paar Leute, die versuchten, Dämonen auszutreiben. Und die bösen Geister antworteten, was? Kann ein böser Geist antworten? Ja, kann er. Es sagte, ich kenne Jesus und Paulus, aber wer bist du? Und so kam dieser böse Geist und er kannte Jesus und Paulus, aber nicht diese Leute. Aber als mein Name gesagt wurde, manifestierte sich der Geist, der böse Geist, und reagierte auf den Heiligen Geist, der in mir war. Und wenn ich so ein Zeugnis erzähle, dann sagen viele Christen so, nein, das ist, da musst du aufpassen, du musst nicht in das Okkulte hineingehen. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Okkulten zu tun, das hat mit Jesus zu tun. Es hat mit der Bibel zu tun. Ein Jünger von Jesus zu sein, ist ein übernatürliches Leben zu leben. Und das ist viel Angst in der Gemeinde heute. Viele in der Gemeinde, in der Kirche denken, dass der Heilige Geist mit Pfingsten zu tun hat, etwas Neues, was für vor 100 Jahren passiert ist. Aber das ist nichts Neues. Ja, viele Dinge sind durch die katholische Kirche, die reformierte Kirche kaputt gegangen, aber es waren immer Leute da, die vom Heiligen Geist geleitet worden sind. Immer. Ich habe hier ein dänisches Buch, das gibt es leider nur auf Dänisch. Der Titel ist 2000 Jahre mit dem Heiligen Geist. Hier geht der Autor durch die Kirchengeschichte. Im Jahr 300, was ist passiert? Im Jahr 400, 500, was ist passiert? All die letzten 2000 Jahre. Und er zeigt, dass wir heute 2000 Jahre mit Geschichte mit dem Heiligen Geist haben. Es gab immer Leute, die in Zungen geredet haben und prophezeit haben. Das war quer durch die Geschichte, immer. Dass das Ganze nur eine pfingstliche Sache ist, das ist nicht wahr. Es ist eine Jesus-Sache, denn es kommt immer wieder vor. Was anderes? Ich glaube, dass viele Leute heute Angst haben und deswegen diese ganzen Dinge aussperren. Sie tun viele Dinge, geistliche Sachen, und sagen, das ist durch den Heiligen Geist. Und ich glaube nicht, dass alles heutzutage vom Heiligen Geist ist. Ich glaube, wir müssen zurück zum Wort gehen. Wir müssen alles am Wort prüfen, am Wort Gottes. Und ich habe Leute gesehen, die so geistliche Erfahrungen haben und dann sagen die so, mehr von dem, ja, mehr, Gott, mach mehr. Aber ich glaube nicht, dass das alles von Gott ist. Das ist, teilweise sind das Dämonen, die sich da manifestieren. Also sollte man nicht sagen, mehr Herr, wenn es nicht vom Heiligen Geist ist. Also es gibt viele Dinge, die in die Gemeinde hineingekommen sind, die nicht von Gott sind, die nicht vom Heiligen Geist sind. Ich glaube das. Ich habe das gesehen und ich habe viele Dinge gesehen, weil ich viel reise. Und nicht alle Manifestationen sind gleichzeitig auch vom Heiligen Geist. Nein, es können auch Dämonen sein. Und da sollte man nicht sagen, mehr Herr, sondern den Dämonen austreiben. Also wir müssen alles am Wort Gottes prüfen. Wir dürfen und müssen auf zwei Grundlagen bauen, dem Geist und dem Wort. Wenn du nur nach übernatürlichen Erfahrungen gehst, dann kannst du verführt werden. Wir brauchen den Heiligen Geist, aber auch die Wahrheit. Wir brauchen beides. Und was ich hier schon gesagt habe mit diesen Erfahrungen, ich habe diese Erfahrungen gemacht und viele Christen sagen, hey, das ist falsch. Aber ich sage euch, lest die Bibel, lest die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte liest du diese Dinge, die ich euch sage. Also nur weil irgendjemand in irgendeiner Art und Weise verführt ist, heißt das nicht, dass wir das Kind mit dem Bad ausschütten sollen. Und das ist, was wir heute sehen. Es gibt so verschiedene Fraktionen in der Gemeinde und da geht es so diese sogenannten Bibeltreuen, die schmeißen all diese Geistesgaben über Bord. Aber wenn sie wirklich auf dem Wort Gottes aufbauen würden, dann würde ihr Leben auch so aussehen, wie das in der Apostelgeschichte. Also was ich möchte in der letzten Reformation, in meinem Dienst, von dem ich glaube, was Gott mir gegeben hat, ich möchte vereinen die Wahrheit und den Geist. Das Wort und den Geist. Ich glaube, dass wir als Christen ein übernatürliches Leben leben sollen, wie sich das für einen Jünger gehört. In einer anderen Lektion habe ich gesagt, Jesus ist nicht eine Religion. Das Christentum ist nicht eine Religion. Es ist eine Beziehung. Es ist Leben. Es ist Leben, übernatürliches Leben. Und ich kann da ein Zeugnis euch sagen. Ich war neulich in so einem Fernsehprogramm, war in einem Studio mit einem berühmten Juden und einer Muslimin, eine Frau, die eine Politikerin war und sehr bekannt ist in Dänemark. Und wir drei, der Moslem, der Jude und ich, wir haben über Homosexualität gesprochen. Und da war ein Fall, über den wir sprachen. Und wir haben so aus unserem Glauben heraus da gesprochen und was das Wort sagt. Und danach war ich zusammen mit dieser Frau, dieser Muslimin, und wir haben so geredet. Und ich sagte so zu ihr, erzähl mir von deinen Erfahrungen im Glauben mit Gott. Sag mir, erzähl mir. Und sie sagte, oh, ich habe so dieses gute Gefühl und ich fühle so, das ist richtig. Und wenn ich dann das mache und bete, dann spüre ich so, dass es richtig ist und ich habe so diesen Frieden innerlich. Und das ist, was sie sagte. Und ich sagte, okay, erzähl mir mehr. Was hat Gott gemacht? Was hat er dir gesagt? Wie hat er dich geführt? Wie hast du übernatürliche Dinge erfahren? Erzähl mir mehr. Aber sie hat nicht mehr zu erzählen gehabt. Warum? Denn es war nur Religion. Und das ist, was viele Christen auch sagen. Dann sage ich so, hey, erzähl mir von deinen Erfahrungen. Ja, ich merke, dass es richtig ist, sagen sie einfach. Aber sie haben nicht mehr zu sagen. Denn auch für sie ist es nur Religion. Aber Jesus kam mit Leben. Und zu dieser Muslimin sagte ich nachher, hey, hör zu. Und ich erzählte ihr Zeugnisse. Und für anderthalb, zwei Stunden saß ich einfach da und wir erzählten ein Zeugnis, erzählte ich nach dem anderen und sie fing an, Fragen zu stellen. Und es wurde so klar für mich, dass es bei Jesus nicht um Religion geht, sondern um Leben. Viele Leute glauben, dass Christentum einfach eine Religion ist wie jede andere. Aber diese Moslems, radikalen Moslems, die haben nicht diese Erfahrungen, die haben nicht dieses übernatürliche Leben. Und dann reden wir über New Age, okay, die haben auch so ein paar Erfahrungen, aber das ist kein Vergleich mit dem, was wir erfahren. Ich habe mit Leuten geredet aus dem New Age, aus dem Okkulten, und die kommen zu mir, und das, was ich erlebe, ist so viel mehr real, als was sie erleben. Ja, die sehen auch ein paar Heilungen, aber sie haben nicht die gleiche Kraft wie wir. Ja, die haben Dinge erfahren, aber nicht so kraftvoll wie wir. Gerade vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf gekriegt. Ich war so am Arbeiten und ich ging aus der Bibliothek, wo ich gearbeitet hatte, und ich hörte jemanden, wo darüber sprach mit jemand anders, wo es Bücher gab über das Übernatürliche, und dann ging ich und der Heilige Geist sagte zu mir, geh zurück. Und ich ging zurück und fing an, mit ihnen zu reden und erzählte von Jesus. Und ich merkte so, dass diese Person sehr interessiert war an dem Übernatürlichen, aber nicht an Jesus. Aber ich habe einfach mit denen geredet und meine Karte gegeben. Und vor zwei Tagen rief er mich an und sagte, hey Tom, ich muss mit dir reden. Du hast mich vor einem Monat getroffen Und ich habe viel darüber nachgedacht und ich glaube, du warst von Gott gesandt. Denn 3 Tage bevor du kamst, habe ich geschrien, Gott, wenn du da bist, dann zeig dich mir, hilf mir. Hilf mir, ich bin krank. Und dann kamst du. Und er sagte, er hat nicht viel mit Jesus zu tun, aber da war etwas anders. Und er wollte sich mit mir treffen und ich werde ihn morgen treffen. Er sagte auch, ich habe viele Firmen, ich habe ein großes Auto, ich habe alles Mögliche, aber mir fehlt etwas. Ich bin nicht glücklich, sagte er. Ja, er hatte übernatürliche Erlebnisse, aber nicht das, was wir haben. Also wenn ich zu ihm gehe, erzähle ich einfach ein paar Zeugnisse. Und er kann sehen, das, was wir haben, ist mehr als einfach nur in die Kirche gehen. Jesus kam mit Leben. Was ich sonst noch sagen wollte, da ist ein Unterschied zwischen den Heiligen Geist zu erfahren und im Heiligen Geist getauft zu sein. Ich kenne viele Leute, die sind von neuem geboren worden und sie haben ein neues Herz bekommen. Das haben sie erlebt. Und dann fühlen sie sich und denken, wow, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Ja, stimmt. Der Heilige Geist ist auch in der Buße und in der Wassertaufe anwesend, aber du brauchst immer noch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also da ist ein Unterschied zwischen zum Glauben kommen durch den Heiligen Geist. Niemand kann zu Gott kommen, außer wenn ihn der Heilige Geist zieht. Und es ist ein Unterschied zwischen dem und die Taufe im Heiligen Geist. Jesus sprach über Buße. Nach dem Kreuz, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, ist etwas zerbrochen. Die Sünde wurde auf ihn getan, sodass wir jetzt Gemeinschaft mit Gott haben können, durch Jesus. Und als er auferstand, kam er in Johannes 20, 22 zu ihm und sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Und er blies sie an. Und ich glaube, dass sie dort die neue Geburt erfahren haben. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Aber er sagt immer noch zu denselben Leuten, wartet in Jerusalem, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Also es gibt einen Unterschied zwischen gerettet werden durch den Heiligen Geist und getauft werden mit dem Heiligen Geist. Und ich sehe, dass viele Leute das nicht verstehen. Und sie denken, sie haben alles, weil sie haben ein geistliches Erlebnis. Sie erleben ihre Bekehrung. Wenn du Jesus anschaust, dann siehst du, dass Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Er wurde aber auch durch den Heiligen Geist empfangen, also Maria. Und genauso müssen auch wir durch den Heiligen Geist geboren werden und mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wir brauchen beides. Jesus ist älter geworden, weiser geworden und hatte dann eine Beziehung zum Heiligen Geist. Er hat die Versuchung durch den Heiligen Geist überwunden. Und genauso sollen auch wir mit dem Heiligen Geist die Versuchung überwinden. Er wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist, genauso wie auch wir gesalbt werden mit dem Heiligen Geist. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus hat durch den Heiligen Geist geheilt. Er wurde durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt, genauso wie auch wir auferweckt werden durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist viel mehr als nur in Zungen reden. Es ist viel mehr als das. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Als Jesus darüber sprach, was passieren würde, wenn er weggeht, sagte er, er wird uns den Helfer, den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist senden. Und er wird auf ihn hinweisen, auf Jesus. Er wird die Wahrheit offenbaren. Die Wahrheit wird uns freisetzen. Also der Heilige Geist ist ein Teil von all dem. Und im Buch der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Heilige Geist zu den Leuten sprach. Sie hatten Visionen und der Heilige Geist sprach. Und es heißt auch, es erschien dem Heiligen Geist gut, wie auch uns. Also, es gefiel dem Heiligen Geist und uns, steht in der Apostelgeschichte 15,28. Also, der Heilige Geist war ein Teil der ersten Kirche. Aber während der katholischen Kirche erhielten wir ein großes Kirchengebäudesystem und der Heilige Geist verschwand. Also müssen wir zurückgehen zum Wort Gottes. Wir müssen nicht nur Buße tun und uns im Wasser taufen lassen, wir müssen auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und wir müssen in diesem Leben leben, durch den Heiligen Geist leben. Also das ist wie jetzt die Einführung gewesen und jetzt möchte ich noch beten. Wir haben so viele Brillen auf, wenn es um den Heiligen Geist geht. Also brauchen wir Gott, der uns hilft. Gott, ich bete für diese Lektion, dass du mir hilfst, dieses Wort zu teilen. Und ich bete für jede Person, die das jetzt sieht, dass du den Leuten hilfst, herauszukommen aus ihren Ängsten, aus Religion, aus falscher Lehre. Ich bete, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie sehen, was dein Wort lehrt, damit sie mit dem Heiligen Geist getauft werden und so ein Leben leben, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Hilf ihnen auch zu verstehen, dass sie auch berufen sind, anderen die Hände aufzulegen, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Also hilf mir bitte, Herr, dieses Wort zu teilen im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay. Also, wenn es um den Heiligen Geist geht, möchte ich noch ein bisschen zurück in die Geschichte. Warum gebrauche ich das Wort Taufe in den Heiligen Geist? Aber die Leute sagen, ja, wieso, warum Taufe? Es gibt nur eine Taufe. Es gibt nur eine Taufe, sagen die Leute. Aber ich gebrauche Geistestaufe, weil Jesus und Johannes es gebrauchen. Das erste Mal hört man über Taufe im Heiligen Geist. Aber mehr davon später. Also, Johannes, der Täufer, sagte in Matthäus 3, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dessen Sandalen ich nicht wert bin zu schnüren. Er, und er spricht über Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also Jesus tauft mit dem Heiligen Geist und Feuer. Also ich will da nicht viel Theologie draus machen, was Theologie, was Taufe mit Feuer bedeutet. Ja, und da gibt es Leute, die sagen, wir müssen erst mit dem Heiligen Geist und später auch noch mit Feuer getauft werden. Ich glaube, Heiliger Geist und Feuer ist, reinigt uns. Es geht darum, angezündet zu werden von der Liebe Gottes und diese weiter zu erzählen. Das brennt in uns. Also das sagt Johannes über Jesus. Jesus lebte dann hier auf der Erde und nachdem er auferstanden ist, kam er zu seinen Jüngern und das könnt ihr in Apostelgeschichte 1 lesen. Er kam zu seinen Jüngern mit vielen Beweisen, dass er auferstanden ist und er befahl ihnen, verlasst Jerusalem nicht, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Und er sagte wieder, Johannes taufte mit Wasser, aber in ein paar Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also Jesus sagt dasselbe wie Johannes damals. Und später sagt er, aber ihr werdet empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Also, ich möchte sagen, dass Johannes über Jesus sprach, der nach ihm kommen würde und mit dem Heiligen Geist tauft. Und dann, als Jesus auferstanden war, sagte er seinen Jüngern, er hatte sie angeblasen und hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und gleichzeitig sagte er, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Und dann sagt er, in ein paar Tagen werdet ihr das erfahren. Und ihr lest, wie das geschehen ist an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Sie waren zusammen, sie waren versammelt und der Heilige Geist kam über sie. Und das werden wir später noch anschauen. Der Heilige Geist kam über sie. Petrus stand auf und er predigte etwas sehr Interessantes. Er sprach über eine Prophetie, die von Joel kam, viele, viele, viele Jahre vorher. Und das ist, was gesagt wurde durch den Propheten Joel. In den letzten Tagen, spricht der Herr, werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure Jungen werden Visionen sehen, die Alten werden Träume haben. Alle Männer oder Frauen, auf alles Fleisch werde ich meinen Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Das ist also sehr interessant. Was an Pfingsten passiert ist, wurde vorausgesagt, viele Jahre vorher. Das war ein Teil des neuen Bundes, so wie wir letztes Mal gesehen haben, im Hesekiel, dass eine neue Zeit kommt, wo Gott ein neues Herz geben wird und einen neuen Geist in uns geben wird. Es wurde da schon vorausgesagt. Und dort, jetzt hier, als der Heilige Geist kam, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, stand Petrus auf und sagte, das, hier, genau das jetzt ist, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Und auch bei anderen. Dass Gott seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Und dann sagt er, sie werden prophezeien, sie werden Visionen haben, sie werden träumen. Im Alten Bund, vorher, bevor das passiert ist, hatten wir die Propheten, die von Gott hören konnten und prophezeien konnten. Im Alten Testament, im Alten Bund, hatten wir die Priester, die in das Heiligtum gehen konnten, in die Gegenwart Gottes. Aber jetzt hat Gott etwas Neues gemacht. Er hat seinen Geist ausgegossen auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Heißt alle Leute, jeder Sünder? Nein, sondern alle, die ihn empfangen. Das werden wir später noch sehen. Er wird ausgießen seinen Geist auf alle Menschen und sie werden prophezeien, träumen. Und sie werden auch andere Dinge tun. Sie werden in Zungen reden, Kranke heilen und andere Dinge. Und oft tun wir so und denken, das muss jetzt haargenau so sein. Also die Töchter, die werden prophezeien, junge Männer werden Visionen haben, Alte werden träumen. Ich habe viele Träume von Gott. Heißt das, dass ich ein alter Mann bin? Wenn du meine Kinder fragst, werden sie sagen, ja, Daddy, du bist alt. Aber ich bin jetzt 36, 37. Aber ich habe schon vor Jahren geträumt von Gott. Aber ich kriege auch Visionen. Und ich prophezei auch. Also, als Petrus das gesagt hat, war das nicht so, um alles zu kategorisieren und in eine Box zu tun. Also, wenn du jung bist, dann hast du Visionen. Wenn du älter bist, hast du Träume. Nein, 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 das ist nicht so. Aber wir sind als Menschen oft so und wir wollen das immer alles so kategorisieren. Das heißt einfach, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alle Leute und diese Dinge dann vorkommen. Also, hier sagt er, Petrus predigt, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn diese Verheißung ist für euch und eure Kinder und für alle, die fern sind, jene, die der Herr, unser Gott, rufen wird. Welche Verheißung? Über welche Verheißung spricht Petrus? die Verheißung des Heiligen Geistes. Also als Petrus an Pfingsten predigte, sagte er, tut Buße, lasst euch taufen im Wasser und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn es hat Gott durch den Propheten Joel versprochen. Und er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alle werden den Heiligen Geist empfangen. Alle, die zu Gott kommen, werden den Heiligen Geist empfangen. Und sie werden prophezeien, Visionen haben, Träume haben, Kranke heilen, Dämonen austreiben und dieses neue Leben leben. Also, als der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten, als die Leute im Geist getauft wurden, war es die Erfüllung einer Prophetie, die Gott durch Joel und viele andere vorausgesagt hat, dass Gott etwas Neues tun wird. Er wird uns seinen Geist geben in unsere Herzen. Und wir werden das Leben leben ohne Sünde und wir werden diese Dinge tun. Wir leben im Geist. Und diese Verheißung über den Heiligen Geist, über die Errettung, ist für dich und jeden anderen, den Gott ruft in der Zukunft. Dich und deine Kinder und die Kindeskinder. Aber jetzt haben wir Leute in der Gemeinde, die haben so ihre Brille auf und sagen, nee, das hat aufgehört, das hat alles aufgehört. Und dann nehmen sie 1. Korinther 13, wo es darum geht, dass eines Tages es Zungen reden und das alles aufhören wird. Ja, stimmt, es wird eines Tages aufhören, denn eines Tages werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und da brauchen wir nicht mehr in Zungen zu reden und Kranke zu heilen, denn wir werden bei ihm sein. Wir brauchen nicht mehr in Zungen zu reden, um ein Wort der Erkenntnis zu bekommen, denn Gott ist bei uns. Denn wir haben ihn ja dann. Wir haben ihn ja dann, wir werden vor ihm stehen und es wird alles gut sein. Und da werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Aber einige Leute sagen, dass dieses eines Tages ist, als wir die Bibel bekommen haben. Deswegen brauchen wir das nicht. Und das ist Religion. Wir nehmen einen Vers aus dem Zusammenhang und sagen, das hat alles aufgehört durch die bei den Aposteln. Aber das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung der Errettung. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Diese Verheißung ist für dich und deine Kinder und jeden, den Gott ruft. Gott wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, sodass sie prophezeien, Visionen haben, in Zungen reden und so weiter. Du kannst nicht sagen, dass, okay, wir wollen nur diese beiden, wir wollen nur die Taufe und die Buße, aber nicht den Heiligen Geist. Nein, das ist Religion. Für die erste Gemeinde, die mit dem Heiligen Geist getauft wurden, war die Verheißung Gottes. Die Erfüllung der Prophetie von Joel und anderen. Hesekiel hat es auch schon vorausgesagt und so weiter. Also die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht etwas extra, dass so, wenn du das willst, dann kannst du es haben. Aber wir sind ja alle gerettet und wir brauchen das nicht. Nein, das sehe ich in meiner Bibel nicht. Und wenn du dieses Leben nicht empfängst, dann wird dein Leben nie so aussehen wie das, was du in der Apostelgeschichte liest. Und wir müssen uns fragen, auf was wollen wir bauen? Wollen wir aussehen wie die Katholiken, wie die Reformierten, wie die Baptisten? Oder wollen wir leben mit Jesus so wie die Apostel in der Apostelgeschichte? Dies ist das Wort. Also wenn du sagst, ich will auf dem Fundament der katholischen Kirche aufbauen, okay, aber dann siehst du so aus. Oder auf dem Fundament der Reformierten, dann siehst du so aus. Oder Baptisten oder so. Und du wirst immer irgendeine Brille aufhaben. Aber wieso sagst du Pfingstkirche, Torben? Ja, also um ehrlich zu sein, heutzutage sind viele pfingstliche Kirchen nicht mehr pfingstlich. Es ist wie, als wenn der Heilige Geist wie ausgestorben ist. Aber wir müssen jeden Tag durch den Heiligen Geist leben. Der Heilige Geist hat auch mit Sünde zu tun. Denn Jesus kam, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um ein heiliges Leben zu leben. Wir müssen die Taufe im Heiligen Geist haben, um dieses heilige Leben leben zu können. Und Römer 8 spricht darüber, über jemanden, der den Heiligen Geist empfangen hat und im Heiligen Geist lebt, wandelt. Das ist wie, als wenn ich zu dir sage, denk nicht an einen Elefanten. Hör auf, an einen Elefanten zu denken. Jetzt denkst du an einen Elefanten. Und ich sage, du bist nicht erlaubt. Aber du machst es. Vor 2 Minuten hast du es noch nicht gemacht. Aber wenn ich dir gesagt habe, du bist es ist verboten, dann hast du angefangen damit. Und viele Christen wurde immer gesagt, was sie nicht machen dürfen. Und sie konzentrieren sich darauf, was sie nicht tun dürfen, anstatt auf Jesus zu schauen. Denn wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist und dieses Leben lebst, dann ist dein Fokus auf das neue Leben. Und das ist so aufregend, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Da ist so viel, auf was wir uns fokussieren können, dann denkst du gar nicht an Sünde. Denn du bist so beschäftigt mit anderen Dingen. Aber viele haben nicht das geistliche Leben. Und weil sie etwas als Ersatz für die Sünde brauchen, etwas Neues, kämpfen sie die ganze Zeit mit Sünde. Diese Leute brauchen die Taufe im Heiligen Geist und müssen vom Heiligen Geist geführt werden. Und dann sind sie so aufgefüllt mit dem Heiligen Geist und mit Gott, dass sie gar keine Zeit haben, zurückzugucken. Gar keine Zeit, an den Elefanten oder an Sünde zu denken. Und wenn du Römer 8 liest, Brüder, wir sind Schuldner, aber nicht dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Aber dann sagt die Bibel, aber wenn ihr durch den Geist die Werke des Fleisches tötet, dann werdet ihr leben. Also wie sollen wir die Werke des Fleisches zu Tode bringen? Durch den Geist. Wenn wir im Geist wandeln, dann sind wir nicht unter dem Gesetz. Denn so viele durch den Heiligen Geist geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern den Geist der Sohnschaft, durch den wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst gibt uns Zeugnis, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber Vater, ruft der Geist in uns. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, dann kommt es aus dir heraus und du rufst, lieber Vater. Das ist wie der Ruf des Geistes, aber Vater. Wir sehen Leute, die mit dem Heiligen Geist getauft wurden und sie fangen an zu rufen, aber Vater. Denn wir sind alle auf einen Geist getauft, in einen Leib. Also die Geistestaufe ist wie eine Erfüllung der Prophezeiung. Epheser 1 sagt, dass der Heilige Geist das Unterpfand unserer Errettung ist. Eines Tages werden wir also das Erbe antreten. Also der Heilige Geist ist wie das Siegel auf unserem Leben. Das ist wie das letzte von diesen 3 Dingen. Buße, Wassertaufe und Geistestaufe. Also die Geistestaufe ist nicht einfach eine pfingstliche Sache. nicht einfach nur für Pfingstler. Sie hat mit der Verheißung des Vaters zu tun, die Gott uns gegeben hat, dem neuen Bund. Als Petrus predigte, sagte er: Was passiert hier? Das ist das, was prophezeit wurde vom Propheten Joel. Das ist der neue Bund, dass Gott seine Leute retten wird, dass er seinen Heiligen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und als die Leute das hörten, haben sie Buße getan und haben sich erretten lassen, haben sich taufen lassen. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Also die Geistestaufe war normal in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde. Und es sollte normal sein heute. Und ich habe schon, und viele Leute sollen das erleben. Und oft, wenn ich Leute treffe, frage ich sie: Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du zum Glauben kommst? Und sie so: Nein. Ich so: Okay. Und dann bete ich für sie und dann empfangen sie den Heiligen Geist und werden getauft im Geist. Und wir müssen verstehen, dass das ist, was das Wort sagt. Und du musst dich selber fragen: Was will ich als mein Fundament? Will ich auf meine Tradition und Religion bauen? Oder auf das Wort Gottes? Und du siehst das Problem mit unseren Kirchen, mit unseren Boxen hier. Die bauen nicht auf dem ganzen Fundament auf. Sie bauen auf dem falschen Fundament auf. Und viele Leute sind verführt heute. Und deswegen werden so Lektionen, wie ich sie jetzt hier halte, dich provozieren. Die Taufe im Heiligen Geist war das, was verheißen wurde und ist jetzt geschehen. Also wir gehen jetzt zur Apostelgeschichte und schauen uns an, wie das passiert ist. Das erste Mal siehst du das an Pfingsten. Als der Tag des Pfingsten gekommen war, sie, also die 120, waren alle versammelt an einem Ort. 120. Und alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in anderen Zungen zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Alle wurden erfüllt. Nicht 119, sondern 120. 120 Leute waren da versammelt. Wie viele von denen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in Zungen zu reden? Alle. Jeder Einzelne. Also mit dem Heiligen Geist getauft zu sein, diese Verheißung ist für alle. Und 3000 kamen an dem Tag hinzu. Und jeder wurde getauft im Heiligen Geist. Denn so sollte es sein. Aber wir haben heute so eine Lehre, ja, das ist vielleicht nur so für ein paar Leute, und nicht für mich. Alle haben das, aber ich nicht. Nein, das ist eine Verheißung für alle Menschen. Und sie fingen alle an, in Zungen zu reden. Zungen heißt Sprachen. Aber es gibt verschiedene Sprachen, verschiedenes Zungenreden. Ich spreche auch in Zungen. Ich spreche jetzt gerade in Zungen. Ich rede jetzt gerade eine englische Sprache. Aber meine normale Muttersprache ist Dänisch. Aber dann gibt es auch noch diese übernatürliche Sprache, die auch die Jünger damals gesprochen haben. Und da waren Leute aus anderen Ländern und sie konnten sie verstehen. Und das ist auch etwas, was heute passiert. Da habe ich auch schon Zeugnisse drüber gehört, wo Leute eine Sprache empfangen haben, die sie nicht konnten. Und sie fingen an zu sprechen. Sie sprachen in Zungen, aber Leute von anderen Ländern hörten, was sie sagten und verstanden sie. Und nachher kamen sie zu diesen Leuten und fragten: Hey, was habt ihr da gesagt? Und die Leute, die gesprochen haben, haben es selber nicht verstanden. Sie haben also nicht gemerkt, dass sie tatsächlich in einer Fremdsprache reden. Und vor ein paar Wochen habe ich für eine Frau gebetet, die im Heiligen Geist getauft wurde, und sie fing an, in einer persönlichen Zunge zu reden, und dann später fing sie an, Gott anzubeten und sprach in einer anderen Sprache. Ich weiß nicht, ob das nur diese eine Erfahrung war, die sie da hatte, oder ob das weiterging. Aber an Pfingsten, da war der Fokus, dass Leute aus anderen Ländern verstanden, was gesagt wurde. Aber ich glaube auch an das persönliche Sprechen in Zungen, wo du nicht zu Menschen, sondern zu Gott redest. Das werde ich euch später noch sagen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, jeder empfing die Taufe im Heiligen Geist. Das nächste, wo wir das lesen, ist Kapitel 8 Apostelgeschichte bei Philippus. Philippus kam nach Samarien und er sollte eigentlich nur da praktische Dienste tun und wurde durch die Verfolgung aber hinaus in die Welt gesandt. Und viele Leute kamen zum Glauben und ließen sich im Wasser taufen. Aber Philippus war auch nicht perfekt, hat auch nicht alles gewusst. Und er betete nicht für Leute. Es heißt nicht, dass es Apostel sein müssen, die für Leute beten, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Zum Beispiel Paulus wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weil ein einfacher Jünger Hananias für ihn betete. Aber Philippus, Erweckung geschah, aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Also kamen die Apostel und sie beteten für die neuen Gläubigen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und das, was ich heute mache. Ich komme an viele Orte, wo neue Gläubige sind, aber die alten Christen haben nicht für sie gebetet, dass sie die Geistestaufe empfangen, weil sie nicht wussten, wie sie das machen sollen. Sie haben Buße getan, haben sich im Wasser taufen lassen, aber noch nicht die Taufe im Geist empfangen. Dann frage ich sie, habt ihr die Taufe im Geist? Wenn nicht, dann mache ich, was die Apostel getan haben. Ich bete für sie, dass sie den Geist empfangen. Wollte ich einfach sagen. Also hier steht, sie beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn der Heilige Geist ist bis jetzt noch nicht auf sie gekommen. Sie wurden einfach nur auf den Namen Jesu getauft. Also kamen sie zu diesen Gläubigen, die Buße getan hatten und sich taufen hatten lassen, aber noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Und das zeigt, Buße zu tun und sich taufen zu lassen, ist noch nicht dasselbe wie die Geistestaufe. Es sind drei verschiedene Dinge. Das kann über ein die Buße kann über einen Zeitraum geschehen, kann aber auch an einem Zeitpunkt sein, aber du weißt, wann du im Wasser getauft wirst. Das ist ein Zeitpunkt. Und dasselbe ist mit der Taufe im Heiligen Geist. Das ist ein Ereignis. Woher wussten die Apostel, dass diese Leute, die dort waren, noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten? Wie haben sie das gewusst, dass sie noch nicht getauft waren im Geist? Weil dort immer ein Zeichen ist, wenn Leute im Geist getauft werden. Da ist immer ein Zeichen. Und deshalb wussten sie, dass sie es noch nicht empfangen hatten. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Was ist das Zeichen? Wir können hier das nicht direkt sehen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass alle anfingen, in anderen Sprachen zu reden. Es war vielleicht die Zungenrede, aber es steht hier nicht ganz klar. Aber wir lesen, dass es ein Zeichen gab. Einige Leute sagen, ja, das Zeichen ist, dass sie Buße getan haben und ein heiliges Leben leben. Nein, das war hier noch nicht das Zeichen, denn wenn das so wäre, dann hätten sie einen Monat oder zwei warten müssen, um dieses Zeichen zu sehen. Aber hier, als sie die Hände auflegten, da kam in der Sekunde der Heilige Geist. Nicht zwei Monate später, sondern in der Sekunde. Und da war so ein Mensch, genannt Simon. Als er sah, dass der Geist gegeben wurde durch das Händeauflegen, der Apostel, Da bot er ihnen Geld an und sagte, gebt mir auch diese Fähigkeit, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Also er hat verstanden, dass diese Leute den Geist empfingen, in dem Moment, wo ihnen die Hände aufgelegt wurden. Und er wusste auch, dass es nicht nur die Apostel tun konnten. Er wusste, dass es alle tun konnten. Er wollte das also auch für sich haben. Das Problem war bei ihm aber nicht, dass er das nicht tun durfte, sondern sein Herz war vor Gott nicht in Ordnung. Denn du kannst Gottes Gaben nicht durch Geld kaufen. Deswegen sagt Jesus auch, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Wir empfangen den Heiligen Geist umsonst, wir zahlen kein Geld dafür und wir geben ihn auch. Wie geben wir ihn? Durchs Hände auflegen. Also in der Sekunde, wo sie die Hände auflegten, empfingen sie ihn. Wir glauben, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und morgen und in aller Ewigkeit. Ja. Sollten Leute auch den Heiligen Geist wieder empfangen, wenn wir die Hände auflegen? Ja. Empfangen Leute den Heiligen Geist, wenn wir Hände auflegen? Ja. Ist das jedes Mal, wo wir die Hände auflegen? Ja. Ja. Wenn die Leute verstehen, worum es im Evangelium geht und sie Buße getan haben und sie bereit dafür sind, dann passiert das. Gibt es immer ein Zeichen? Ja. Also einfach nur, weil du das vielleicht in deiner Kirche nicht siehst, weil du dieses Leben nicht lebst, heißt das nicht, dass das hier nicht die Wahrheit ist. Also das erste Mal, wo ich für jemanden gebetet habe, für die Geistestaufe, da war ich vielleicht 6 Jahre lang schon Christ. Und dann ist es einmal passiert, dann habe ich für 10 andere gebetet und es ist nichts passiert. Und manchmal ist es passiert und manchmal nicht. Aber als ich verstand, was das Wort sagte, dass wir dazu berufen sind, Leute nicht nur im Wasser zu taufen, sondern auch mit dem Heiligen Geist, als ich das verstand, dass diese Verheißung für jeden ist, da fing ich an, im Glauben für Leute zu beten und die Hände aufzulegen. Und du weißt, was anfing? Was passierte? Jeder wurde im Heiligen Geist getauft. Und ich kann sagen, am Anfang war es nicht so, aber im letzten Jahr, bei jedem, mit dem ich Zeit verbrachte und für ihn betete, der wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich erwarte das. Ich glaube daran. Ich glaube an die Geistestaufe. Und sie fangen an, in Zungen zu reden. Sie fangen an, in Zungen zu reden, zu prophezeien, Gott anzubeten, zu weinen. Es ist immer ein Zeichen da, dass Leute im Geist getauft werden. Und es sollte für jeden von uns so einfach sein, so natürlich. Aber Religion, Tradition, Boxes, Kirchenkultur hat das Wort Gottes seiner Kraft beraubt. Denn viele Leute sehen nicht, dass das passiert als etwas Natürliches, weil sie diese Erfahrungen nicht haben, machen sie Theologie draus. Sie haben gesagt dann, ja, das hat aufgehört mit den Aposteln. Oder sie sagen, nein, nein, du wirst getauft mit dem Heiligen Geist, wenn du im Wasser getauft wirst. Sie haben alle möglichen Lehren, die sie dann sich ausdenken. Also, wir müssen zurückgehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 10 jetzt. Da kam Petrus zu Cornelius in das Haus. Das waren keine Juden und in Petrus' Gedanken war das nicht möglich, dass sie den Geist empfingen? Aber Philippus hatte gerade für solche Leute gebetet und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Also, Kapitel 10 wurde Petrus vom Heiligen Geist zu Cornelius geführt. Aber Petrus glaubte nicht, dass diese Nichtjuden den Heiligen Geist empfangen konnten. Er hat zwar gesagt, dass es für alle ist, aber er hat es nicht verstanden. Aber im Haus von Cornelius hat er dann diese Erfahrung gemacht. Während er redete, kam der Heilige Geist auf alle, die die Botschaft hörten. Und er hörte, wie sie alle in Zungen redeten und Gott priesen. Und dann wurden sie auch zur Taufe zugelassen. Das nächste Mal, wo wir lesen, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist Kapitel 19, das werden wir später noch anschauen, als Paulus nach Ephesus kam und er fragte, ob sie den Heiligen Geist empfangen hatten und sie sagten, dass sie noch nicht mal gehört hatten, dass es einen Heiligen Geist gibt. Aber sie wurden getauft und als Paulus seine Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie fingen an, in Zungen zu reden und zu prophezeien. Und das waren ungefähr 12 Leute. Also an diesen Orten liest du im Detail darüber, wie Leute den Heiligen Geist empfingen. Also der Heilige Geist kam auf alle Leute. Es ist eine Verheißung für alle Menschen. Also alle, die die Botschaft hörten, wurden erfüllt. Kapitel 19 waren es auch wieder alle. Also, die Verheißung des Heiligen Geistes ist für alle Menschen. Es gibt immer ein Zeichen.
In Book of Acts chapter 2, and they spoke in other languages, so people from other languages understood it.
Sie sprachen in anderen Zungen, sie haben aber auch die, das persönliche Sprachengebet. Kapitel 10, sie sprachen in Zungen und lobten Gott. Kapitel 19, sie sprachen in Zungen und prophezeiten. Also da war immer etwas, und das war, dass sie in Zungen sprachen. Das hatte jeder. Ich glaube, es sind verschiedene Zungenreden. Einerseits andere Sprachen, Fremdsprachen, und andererseits das persönliche Gebet. Also, wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, wie dieses Glas hier, wenn dieses Glas nicht voll ist, sondern nur so fast voll ist, wenn ich jetzt mehr Wasser nehme und es hineinfülle, wenn es voll ist, dann wird es überfließen. Und ich glaube, aus unserem Innersten wird der Heilige Geist wie lebendiges Wasser hinauskommen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann wird er uns erfüllen von unten bis oben und aus uns heraus wird lebendiges Wasser kommen, aus unserem Mund, durch Sprechen, in Zungenreden. Prophezeien, verstehst du? Das ist, was die Bibel sagt. Es gibt also immer ein Zeichen, wenn Leute im Heiligen Geist getauft werden. Ich glaube, dass es viel, viel Missverständnisse gibt. Im Korintherbrief gibt es einen Vers, wo steht, dass nicht alle in Zungen reden. Aber du musst verstehen, dass es verschiedene Zungenrede gibt. Zum Beispiel an Pfingsten sprachen sie in Zungen. Und du liest, dass Leute aus anderen Ländern mit anderen Sprachen verstanden, was sie sagten. Und sie waren so geschockt und außer sich, denn sie verstanden alles, was sie sagten. Aber im Korinther Kapitel 12 spricht Paulus über das Zungenreden und er sagt, jeder, der in Zungen spricht, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Wahrlich, es versteht sie niemand, denn sie reden Geheimnisse im Geist zu Gott. Also jeder, der in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Sie sprechen also von Geheimnissen. Aber das hier, das ist so anders, als was wir hier lesen, an Pfingsten. Weil da sprachen sie in anderen Sprachen. Und hier steht, dass du diese Geheimnisse zu Gott redest, die niemand versteht. Wie kann also Paulus da das im Korintherbrief so sagen und in der Apostelgeschichte steht es so? Weil es verschiedene Arten von Zungenrede gibt. Die Bibel sagt im Korintherbrief, dass es verschiedene Arten von Zungen gibt. Soweit ich weiß, gibt es vier. Es kann also heißen, dass ich eine Sprache spreche. Also ich versuche jetzt zum Beispiel gerade Englisch zu reden. Ich bin eigentlich ja Däne und spreche Dänisch, aber ich spreche eine Sprache. Und das Dänische ist meine Muttersprache. Das habe ich gelernt als Baby, als Kind. Ich habe eine Sprache gelernt. Und dann ist dieses persönliche Zungengebet, so Karabarendereberechende, wo ich Geheimnisse zu Gott rede, die kein Mensch versteht. Es ist zwischen Gott und mir. Es ist meine persönliche Sprache, Gebetssprache. Ich glaube, das ist für jeden und das kriegst du, wenn du im Heiligen Geist getauft wirst. Jede andere Gabe ist für die Erquickung der Gemeinde, um die Gemeinde auszurüsten, immer für andere. Aber dieses persönliche Zungengebet ist die einzige Gabe, die nur für dich ist, nicht für andere, zu deiner persönlichen Auferbauung. Deswegen sagt Paulus, wenn ihr mit anderen zusammen seid, dann sollt ihr euch darum bemühen, eine Prophezeiung, eine Prophetie zu erhalten, damit ihr anderen dienen könnt, andere auferbauen könnt. Erster Korinther 14. Dann gibt es auch noch ein anderes Zungenreden, wo Menschen eine wirkliche Fremdsprache bekommen, wo andere verstehen, was sie sagen. Ich kenne einen Freund, der wurde gerettet, wo er in Afrika war. Da war eine afrikanische Frau, die sprach plötzlich flüssiges Dänisch zu ihm. Und als er sie daraufhin ansprach, war sie geschockt, denn sie konnte kein Dänisch. Sie wusste nicht mal von Dänemark. Aber er hörte, wie sie Dänisch sprach. Aber sie sprach in Zungen zu Gott. Also es gibt verschiedenes Zungenreden. Es gibt das Persönliche, es gibt das Sprachengebet mit anderen Sprachen. Und dann natürlich deine Muttersprache. Es gibt auch Ereignisse, wo Leute eine wirkliche Fremdsprache in kurzer Zeit, wenigen Stunden von Gott gelernt haben. Und plötzlich konnten sie eine andere Sprache. Es gibt also verschiedene Arten von Sprachen, Zungenreden. Also wir können nicht das so verallgemeinern. Es ist nicht so, dass jeder eine andere Sprache spricht. Ich kann nicht einfach jetzt für andere beten, dass er jetzt, der nach China gehen will, dass er jetzt plötzlich Chinesisch kann. Das ist Gottes Sache, dem Menschen diese Gabe zu geben. Ich kann für die Taufe im Heiligen Geist beten und dann wird er sie empfangen. Aber ich kann nicht fremde Sprachen weitergeben. Und Paulus sagt dann auch noch, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Und ich glaube, dass das Zungenreden ein Geheimnis ist, weshalb Paulus so ein starkes Leben mit Gott hatte. Nächstes Mal werde ich über den Heiligen Geist sprechen, zum Beispiel über das, was Paulus da erlebt hat. Also, das Geheimnis bei Paulus Leben war, glaube ich, dass er viel in Zungen sprach. Ich mache das auch. Und da ermutige ich auch jeden, das zu tun. Also, wenn es um den Korintherbrief geht, ich will jetzt nicht durch den ganzen Brief gehen, sondern Kapitel 14. Da ist sehr viel Missverständnis in diesem Brief. Paulus schrieb den Brief an die Gemeinde in Korinth. Das war eine Gemeinde, die sehr viel diese Gaben brauchte. Er schrieb das also an die Gemeinde in Korinth und nicht an die katholische oder reformierte Kirche oder Baptistenkirche, sondern an die Korinther. Und in seinem Brief an diese Leute schrieb er das und nicht an eine andere Gemeinde. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, an wen sind diese Worte gerichtet. Warum schreibt er, was er schreibt? Paulus schreibt also an diese Gemeinde, die die ganze Zeit aufstehen und durcheinander in Zungen reden. Und Paulus sagte, hey, stopp, wenn ich zu euch komme, dann redet lieber nur 5 Worte mit normaler Sprache als 1000 Wörter in Zungen. Denn wenn Leute jetzt hineinkommen, dann werden die Leute nicht verstehen. Wenn ihr in Zungen redet und es kommt ein Fremder hinein, der ein Ungläubiger ist, der nicht weiß, was los ist, der wird sagen, hey, ihr seid alle verrückt. Und das nehmen wir heute als Hinderungsgrund, um in Zungen zu reden. Paulus sagt, du darfst in Zungen reden, du und Gott. Dann kriegst du eine Offenbarung, dann kriegst du etwas, was du teilen kannst. Aber wir haben das so missverstanden, was Paulus sagt, und wir nehmen Paulus Brief an die Korinther und gebrauchen es gegen das Wort Gottes und sagen, wir dürfen nicht in Zungen reden. Wir verallgemeinern das. Die Leute fragen mich, Paulus, redest du in Zungen, wenn du mit anderen zusammen bist? Dann sage ich, ja, mache ich. Aber dann bist du nicht biblisch. Doch, aber die Bibel sagt, du sollst nicht in Zungen reden in der Gemeinde. Nein. Die Gemeinde sagt, wenn wir alle aufstehen und gleichzeitig in Zungen reden, dann werden die Leute denken, wir sind verrückt. Also wenn wir zusammen sind mit anderen Gläubigen, mit der Familie sozusagen, und kein Ungläubiger da ist und wissen, was Zungenrede ist, dann können wir auch in Zungen reden alle. Und wir können da beten. Oder ich kann auch in Dänisch beten. Einfach Gott und ich. Aber dann, wenn ich bete, dann bete ich nicht so laut, dass alle das hören oder so. Dann hören sie nicht, was sie selber beten. Dann bete einfach nur ich und Gott. Dann kriege ich eine Offenbarung und dann kann ich sie mit den anderen teilen. Dann kriege ich eine Vision und ich kann sie teilen. Also dieses Zungenreden hilft mir, in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu hören, was Gott sagt. Also du redest in Zungen und wenn jemand hineinkommt, der ungläubig ist, dann prophezei über ihn. Dann weiß er, dass Gott da ist. Also es gibt eine Ordnung in dem Ganzen. Das möchte ich erklären. Also Beispiel. Ich war in einem Treffen, wo viele Leute in Zungen redeten. Ja, sie gebrauchten es dafür. Und ich bete dann nicht laut in Zungen. Ich kümmere mich nicht darum, was die anderen dann machen. Die beten meistens auch. Aber wenn wir dann eine Offenbarung kriegen, eine Vision, dann teilen wir es mit den anderen. manchmal gibt es auch die Situation, wo einer mit einer lauten Zungenrede kommt und die ist anders und dann werden die anderen alle still und er macht das, weil das ist dann die Zunge, die interpretiert, ausgelegt werden muss. Nicht übersetzt, sondern ausgelegt wird. Und als ich, und das war einmal so, wo ich das erlebt habe, da kam ein Mann Gottes mit so einer Zungenrede und ich wusste, ich bin derjenige, der sie auslegen muss. Also wo er dann fertig war, fing ich dann an, auf Dänisch zu sagen, was Gott diesem Mann gerade gesagt hatte oder durch diesen Mann gesagt hat. Also manchmal kommt ein Ungläubiger hinein, der hat keine Ahnung vom Zungenreden, und dann erklären wir ihm das. Und dann ist er aufgeklärt. Und dann kann das Zungenrede für ihn ein Zeugnis sein. Also wenn ihr diese Dinge versteht, wie das funktioniert, manchmal ist es eine andere Sprache, manchmal ist es die eigene Gebetssprache nur zu Gott. Manchmal ist es ein oder zwei, wo es diese ausgelegten Zungen sind. Und dann sollte man das nur dann machen, wenn auch ein Ausleger da ist, so sagt es der Paulus. Und wenn wir das alles verstehen, wie das auch im täglichen Leben funktioniert, und auch verstehen, dass die erste Gemeinde eher wie eine Hauskirche war, wo sie einfach manchmal nur in Zungen alleine redeten, manchmal laut. Und wenn dann jemand hineinkam, dann haben sie aufgehört und mit ihm darüber gesprochen. Wenn wir dieses alles also verstehen und dann den Korintherbrief lesen, dann wirst du es auf eine neue Art verstehen. Aber wenn du so einen katholischen, evangelischen, reformierten Hintergrund hast, dann wirst du das nie verstehen, was Paulus da sagt. Das ist so wie hier. Im Korintherbrief, hier sagt Petrus auch, 2. Petrus 3,16, da sagt er, sein Brief enthält einige Dinge, die schwer zu verstehen sind, was die Unwissenden und Ungefestigten verstehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also, wenn wir jetzt da das anschauen, dann sagt Petrus, dass es etwas in dem Brief von Paulus gibt, was schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Also, du bist nicht in der Lage, das zu verstehen, wenn du es nicht lebst. Wenn du dieses Leben nicht lebst, dann wirst du es nicht verstehen. Dann machst du Theologie draus. Aber wenn ihr zusammenkommt, dann hat jemand eine Vision, eine Ermutigung, der eine eine laute Zunge, eine Auslegung. Wenn du dieses Leben erfährst, dann wirst du keine Probleme damit haben, was Petrus oder Paulus da schreiben. Aber wenn du dieses Leben nicht lebst, dann machst du Theologie draus und ziehst dir praktisch wieder so eine Brille an und gehst auf Irrwege und sagst, ah nein, es ist nicht für jeden und es sollte nicht so sein, es sollte so sein. Aber wenn du wirklich auf den Korintherbrief bauen willst, dann musst du jedes Mal prophezeien, wenn ein Ungläubiger reinkommt. Aber machst du das? Nein. Aber du gebrauchst einfach diese Bibelstelle, und um zu sagen, also heute gibt es das Zungenreden nicht mehr oder es wird falsch gehandhabt. Also du kannst auch in Zungen reden, nur du und Gott, wenn du mit anderen zusammen bist. Aber stell dich nicht ans Mikrofon und mach's vor allen anderen. Nein. Denn es geht darum, die anderen auszurüsten. Aber du kannst für dich leise in Zungen reden und gebrauchen, um eine Prophezie, eine Vision zu haben, um andere zu ermutigen. Wenn du das Persönliche nicht gebrauchst, das persönliche Zungenbeten, oder das Laute nicht erfährst, wo ausgelegt werden muss. Wenn du das nicht verstehst und nicht verstehst, dass es verschiedene Arten von Zungenreden gibt, dann wirst du so sehr missverstehen, was Paul eigentlich sagt. Und das ist das Problem, dass die meisten Leute, die sich in diesem Brief verlieren, verlieren sie sich, weil sie unwissend sind über dem Ganzen. Aber wenn du anfängst, es zu leben, dieses Leben, was dort geschrieben steht, und danach das in der Bibel liest, dann wird es für dich viel realer werden. Denn jetzt verstehst du dann, worum es geht. Aber leider gibt es viele Leute heute, die einen Vers aus dem Zusammenhang reißen und die sind nicht im Heiligen Geist getauft. Und dann nehmen sie da etwas heraus und sagen, es ist nicht für jeden, dass es nicht ein Zeichen gibt, es ist nicht etwas, was du brauchst. Wenn du getauft bist und Buße getan hast, dann reicht das. Das sagen sie dann. Also, wir müssen jetzt Schluss machen. Also, um zusammenzufassen, Buße, Wassertaufe und Geistestaufe, du brauchst alles drei. Lass dich im Heiligen Geist taufen, denn das ist die Erfüllung der Verheißung und das ist für jeden. Und wenn du die Geistestaufe empfängst, kannst du träumen, prophezeien, ein übernatürliches Leben leben. Es gibt Leute, die haben die Kranken geheilt ohne die Geistestaufe. Das ist auch möglich. Denn das hat mit Glauben zu tun. Aber wenn du dann die Geistestaufe empfängst, dann wird es so viel kraftvoller. Die Taufe im Heiligen Geist hat immer ein Zeichen mit sich gebracht, das du merkst und die Leute um dich herum. Also, wie mache ich das? Wenn wir Apostelgeschichte 19 anschauen, dann liest du, dass Paulus nach Ephesus kam. Und er fragte die Jünger, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Er fragte also, ob sie die Geistestaufe empfangen haben. Und sie haben gesagt, nein, denn sie hatten davon noch nicht gehört. Und dann hat er sie in Wasser getauft und hat ihnen die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Wenn ich Leute treffe, dann frage ich sie das auch. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Letzten Freitag traf ich einen jungen Mann und seinen Bruder. Und ich habe ihn gefragt, hast du die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Und er sagte, nein. Ich sagte, sprichst nicht in Zungen? Er sagte, nein. Bist du im Wasser getauft? Ja. Also er hatte Buße getan und war im Wasser getauft, aber noch nicht die Geistestaufe. Okay, und ich fragte ihn, nein. Willst du es? Und er sagte, nein. Und ich so, warum sagte er das? Wegen seiner Religion. Wenn er verstanden hätte, was die Bibel sagt, dann hätte er sowas nicht gesagt. Dann hätte er es nicht abgelehnt. Also ich habe ihm das dann erklärt von Anfang an, um was es dabei geht, so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich habe ihm das erklärt und dieser junge Mann, der ging mit Krücken. Wir gingen also nachher raus und ich betete für ihn und er wurde geheilt. Und das war auf der Straße und da war ein Musiker, der zuguckte und sah das und sagte, hey, kommt mal zu mir, ich habe Probleme im Knie. Und ich sagte zu diesem jungen Mann, der gerade geheilt wurde, bete du für ihn. Und er betete und er wurde geheilt. Dann war da noch ein anderer Mann, der da Zeitungen verkaufte und er hat uns auch zu sich gerufen und hat gesagt, hey, ich habe Rückenprobleme, könnt ihr für mich beten? Ich habe gesehen, was da passiert ist. Und ich habe ihn beten lassen und er wurde auch geheilt. Also in 5 Minuten ist der mit den Krücken geheilt worden. Er konnte seine Krücken wegschmeißen, er konnte laufen. Und er war so, wow! Und ich fragte ihn nochmal, und jetzt, was jetzt, was willst du jetzt? Er sagte, ja, ich will den Heiligen Geist. Also gingen wir runter ins Parkhaus, wo ich oft für Leute bete in meiner Stadt. Da sind nicht so viele Leute. Wir sind dahin gegangen, ich habe ihm die Hände aufgelegt, er wurde getauft, er fing an, in Zungen zu reden. Was habe ich dann gemacht? Dann sind wir nach Hause gegangen und wir haben uns hingesetzt und haben geredet. Und ich habe ihn angeguckt und er sagte so, oh, ich fühle mich so erfüllt. Er war so erfüllt vom Heiligen Geist und sprach in Zungen. Es kam einfach aus ihm heraus. Und er sagte, hey, wow, es bin gar nicht ich, der da redet. Und nachher schrieb er einen Brief an seine Familie und auch an mich. Und er schrieb, von heute an habe ich mich entschieden, Jesus zu folgen. Er kam dann in seinen Hauskreis und gab sein Zeugnis und er will einfach jetzt nur noch Jesus nachfolgen. Er ist total verändert. Warum ist er verändert? Denn er hat den letzten Punkt von dem, was er gebraucht hat. Ich hatte ihn gefragt, hast du die Taufe im Heiligen Geist? Und er sagte nein. Und als er nein sagte, habe ich nicht einfach gewartet, dass Gott es macht, denn er hat mir gesagt, dass ich es tun soll. Aber es ist Gott, der tauft, ja, aber er macht es durch Hände auflegen. Wenn wir Hände auflegen, dann macht Gott es. Er hat uns den Befehl gegeben, Leute zu taufen, das Evangelium zu predigen. Wir sollen die Leute im Wasser taufen und ihnen die Hände auflegen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Das ist unser Auftrag. Also Gott braucht uns, damit wir es tun. Und ich habe schon hunderte von Leuten gesehen, die im Heiligen Geist getauft wurden. Ich mache das immer wieder. Warum? Weil jedes Mal, wenn ich einen Gläubigen treffe, dann ist es oft wie in der Apostelgeschichte, Leute, die glaubten, aber sie hatten noch nicht die Fülle und ich frage sie, habt ihr den Heiligen Geist? Und sie sagen nein und dann bete ich für sie, lege ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Und ihre Leben werden verändert, sie fangen an für Jesus zu brennen. Wie machst du es? Ich nehme ihre Hände und ich sage, betet mir einfach nach. Und wenn du betest, dann wird Gott dir den Geist geben. Denn als Jesus aus dem Wasser kam, kam der Heilige Geist über ihn. Und dann bete ich, Gott, danke, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Komm, füll diese Person. Und dann sage ich, Heiliger Geist, komm. Und dann kommt der Heilige Geist. Und oft siehst du es so in ihren Augen, dass sie so flackern. Und dann sage ich, okay, fang an, in Zungen zu reden. Und wenn sie anfangen, dann plötzlich kommt es aus ihnen heraus. Und das lesen wir hier in der Apostelgeschichte. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und sie sprachen in Zungen. Wir denken oft so, also Gott, wenn Gott mir das geben will, dann wird er meinen Mund bewegen. Und manchmal passiert das auch so. Aber sehr oft füllt uns der Heilige Geist, aber wir müssen reden. Und da gibt es sehr viel Missverständnisse darüber. Und es ist so, wie viele Dinge, die lernst du dadurch, dass du sie tust. Und neulich war ich in Kanada und traf jemanden und diese Person sagte, ich weiß, ich bin gefüllt vom Heiligen Geist, aber ich bete nicht in Zungen. Warum? Und ich habe ihm gesagt, du hast das, aber du lässt es nicht raus. Dann haben wir gebetet und ich merkte, wie der Heilige Geist wieder kam und ich sah, sie war mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und ich sagte, fang an, in Zungen zu reden. Und ich sagte, fang an. Und sie hat angefangen und hat irgendwas gebrabbelt, aber es war nur aus ihrem Kopf. Das konnte ich merken. Es war nicht aus ihrem Geist, es war von ihrem Kopf da oben. Aber als sie anfing, ihren Mund zu gebrauchen und die Angst überwand, dann kam der Heilige Geist und sie ist sogar umgefallen und hat in Zungen gesprochen und ist freigesetzt worden von Zungen. Denn andere Leute hatten ihr gesagt, das sei gefährlich. Also für sie, um diesen Durchbruch zu haben, musste sie eine Befreiung haben. Und dann konnte sie in Zungen reden. Und am nächsten Tag ließ sie sich taufen. Und sie gab ihr Zeugnis und war frei davon. Von der Angst. Also Zungenrede ist für jeden. Also wenn ich Leute treffe, die nicht im Geist getauft sind, erzähle ich ihnen das Evangelium und dann bete ich für sie. Und wenn sie nicht sofort anfangen, dann erkläre ich ihnen, was Zungenrede ist. Der Geist kommt über sie, aber sie müssen reden. Gott wird nicht ihren Mund besetzen. Also was ich oft mache, ich bete für Leute und sie sollen einfach ein paar Worte sagen mit ihrem. Also, ja, ich ermutige sie dann einfach, es auszuprobieren, und wenn sie merken, dass es nur aus dem Kopf kommt, dann müssen sie aufhören und dann bete ich. Und dann geht es darum, dass man dann wirklich glaubt und im Glauben betet. Und wenn du merkst, es kommt aus dir heraus, aus deinem Innersten, dann ist es der Heilige Geist. Wenn die Leute das immer noch nicht verstehen, dann gehe ich nochmal zurück zum ersten Punkt. Dann frage ich, hast du wirklich Buße getan? Sag mir, wie du Buße getan hast. Wie sieht deine Beziehung zur Sünde aus? Und dann, wenn sie das haben, gehe ich zum nächsten Schritt. Frage ich, bist du im Wasser getauft? Denn viele Leute aus dem evangelischen Hintergrund sind nicht im Wasser getauft. Es ist nicht so einfach für sie, dann den Heiligen Geist zu empfangen, weil sie so eine andere Lehre haben. Sie haben die Tradition und falsche Lehre. Und sie müssen sich im Wasser taufen lassen, bevor die den Heiligen Geist empfangen können. Aber mit jedem, mit dem ich arbeite in den letzten Jahren, hat den Heiligen Geist empfangen. Und sie fangen an, in Zungen zu reden. Und fangen an, zu prophezeien, Gott anzubeten und so weiter. Also es hat immer ein Zeichen. Also wie empfängst du den Heiligen Geist? Zum Beispiel durch Hände auflegen. Hebräer 6 spricht davon. Die Buße, die Umkehr von den toten Werken, die Wassertaufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also, Hände auflegen heißt Empfangen des Heiligen Geistes. Also, habt ihr nicht den Heiligen Geist empfangen? Dann finde jemanden, der es hat, und bitte sie, dir die Hände aufzulegen, dass du sie auch empfängst, die Geistestaufe. Hast du den Heiligen Geist? Dann bist du berufen, anderen auch die Hände aufzulegen. Und das ist so wie alles andere, du lernst es, indem du es tust. Was du auch machen kannst, du kannst für dich selber beten. Jesus hat gesagt, bittet und euch wird gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Auf Griechisch steht dort, bitte und hör nicht auf zu bitten, bis du empfängst. Klopfe, bis dir aufgetan wird. Das ist, was er sagt. Und er spricht über den Heiligen Geist. Und er sagt auch, wenn ein Sohn den Vater um einen Fisch bittet, dann wird der Vater ihm nicht eine Schlange geben. Also, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch den Heiligen Geist geben, für denen, die darum bitten? Hab keine Angst. Wenn du um den Heiligen Geist bittet, dann wird dir Gott nicht einen bösen Geist geben. So steht's ja hier in der Bibel. Wenn du um den Heiligen Geist bittet, dann wird Gott dir den Heiligen Geist geben. Aber die Bibel sagt, wir sollen sein wie Kinder und nicht alles so kompliziert machen durch unsere Lehre oder Religion. Meine Frau, als sie 11 Jahre alt war, haben ihre Eltern den Heiligen Geist empfangen und sie wollte das auch. Und sie ist in ihr Zimmer gegangen und sie hat Gott gebeten, Gott, gib mir den Heiligen Geist. Da wurde sie im Heiligen Geist getauft und sie fing an, in Zungen zu reden. Und sie wurde von da an geändert, verändert. Niemand hat ihr die Hände aufgelegt. Sie war einfach ein Kind und hat den Vater gebeten. Und er gab ihn. Und das ist, was wir brauchen. Wir müssen zurückkehren zu dem einfachen Wort Gottes. Wir sollen das nicht alles so kompliziert machen. Wir müssen es einfach im Glauben machen. Und wir werden erleben, dass wir heute, was wir heute im Wort lesen, ist dasselbe heute wie damals. Also, ich möchte jetzt da aufhören. Wenn du jetzt durch diese Lektion denkst, oh, ich habe diese Erfahrung nicht, dann möchte ich einfach sagen, wenn ich für Leute gebetet habe, dann haben sie das erfahren. Ich selber habe es nicht so erlebt. Ich habe einfach angefangen, langsam in Zungen zu reden und ich war nicht sicher, ob es wirklich Gott war. Aber jetzt weiß ich, dass es Gott ist. Denn später hatte ich dann auch starke Erfahrungen. Also meine Erfahrung war nicht so, wie es hier in der Bibel war, aber jetzt weiß ich, dass ich es habe. Ich möchte euch einfach da ermutigen. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Ich weiß nicht, ob du die Taufe hast oder nicht, die heilige Taufe im Geist. Vielleicht sprichst du nicht in Zungen, weil du diese Traditionsbrille auf hast. Aber wenn du ihn wirklich hast, dann kannst du in Zungen reden. Aber egal, wo du bist, ich möchte dir sagen, es ist für jeden, die Geistestaufe und das Zungenreden. Du kannst es lesen in der Apostelgeschichte, und wenn du dieses Leben nicht hast, dann such Gott, bitte, frage und empfang's. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo keiner das macht, dann geh vielleicht in eine andere Kirche. Finde Leute, die das auch so machen. Oder bitte Leute, dir die Hände aufzulegen. Wenn du niemanden hast, bete und glaube, im Glauben. Und du wirst den Heiligen Geist empfangen. Es ist so einfach. Und wenn ihr Fragen habt dazu, ich glaube, viele Leute haben da Fragen, dann komm mit deinen Fragen. Denn nächstes Mal werde ich darüber weiterreden, wie wir durch den Heiligen Geist geführt werden. Und ich will alle versuchen, alle Fragen zu beantworten, die ihr stellt. Es ist nicht so ganz einfach, das alles zu beantworten, wenn ihr so aus so verschiedenen Hintergründen kommt. Einige werden mit gewissen Dingen Probleme haben, andere mit anderen, aber das kommt hier auf eure Tradition und Herkunft an. Also ich möchte mir Zeit nehmen, eure Fragen zu beantworten. Also schickt mir eure Fragen und in der nächsten Lektion möchte ich versuchen, sie zu beantworten. Jetzt möchte ich noch beten und dann wird meine Frau ein Lied singen. Gott, ich danke dir für diese Lektion. Öffne du die Herzen der Menschen für diese Lehre. Zeig ihnen, was du meinst mit der Taufe im Heiligen Geist. Und ich glaube und bete, dass viele im Geist getauft werden durch diese Lehre. Gott. Herr, ich bete, wenn sie im Glauben beten, dass du kommst und sie erfüllst mit dem Heiligen Geist. Dass auch die, die es schon haben, dass sie kühn werden und aufstehen und für andere beten, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Gott, ich bitte dich, komm, wirke du auch jetzt durch den Song von Lene. Ein Song, in dem du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Strength. They're gaining wings as he
Upon me. child. Oh, seek help, seek my help, my child. Oh, and I will strengthen you. I will give you peace. I'll give you peace and strength in your circumstances. And I will take care of the problems